Sprachbox 1. Eine neue Nachricht. Dienstag, 11. September, 10.34 Uhr.
Ja, grüße Gott, mein Name ist Eckhard Witzigmann. Martina, hier spricht derjenige, mit dem Sie das Interview führen möchten. Und jetzt wollte ich Sie kurz informieren, bei mir wäre der 10. oder 11. Oktober, vielleicht können Sie mich nochmal zurückrufen. Ich wünsche einen schönen Tag. Eckhard Witzigmann, danke.
Es gibt Momente, da denke ich, ich habe den schönsten Beruf der Welt.
Schlemmen in den 70ern, Teil 2. Das Tantris, eine kulinarische Zeitreise von Carola Zinner.
Der Dezember 1971 war für München in kulinarischer Hinsicht ein denkwürdiger Monat. Am Donnerstag, den 2. und am Samstag, den 4. Dezember, eröffneten hier zwei Restaurants, die wegweisend wurden für die deutsche Esskultur. Der McDonald's in Giesing, das erste deutsche Burgerrestaurant, und das Schwabinger Tantris, ein Gourmet-Tempel, der zum Paradies der Feinschmecker werden sollte.
Der nach München verpflanzte Meister heißt Eckhard Witzigmann, ist 34 Jahre alt und Österreicher.
Im März 1975 schrieb der Restaurantkritiker Wolfram Siebeck in der Zeit eine Lobeshymne auf den Küchenchef des Tantris, den Karajan der Küche.
Sein Werdegang liest sich wie das Rezept für eine erfolgreiche Küchenkarriere, Ehrgeiz und Intelligenz vorausgesetzt. Ein solches Bündel von Spitzenrestaurants lässt sich am besten mit dem adeligen Stammbaum eines preisgekrönten Rassehundes vergleichen, der in Hundezüchterkreisen achtungsvolles Zungenschnalzen auslöst.
Ach, der Wolf von Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolf von Siebeck, der hat ja so recht.
Siebeck war von Charakter ein Zyniker. Und diesen Ton hat auch das Restaurant als solche geholfen.
Die Münchner waren wissbegierig. Wie schmeckt eine Jakobsmuschel, wie schmeckt der St. Pierre? Wer hat einen Garnelen oder Scampis oder sowas gekannt?
Peter Kluge und Pietro Petronilli haben bis zu ihrer Pensionierung im Tantris gearbeitet. Petronilli im Service, am Schluss als Chef de Rang, Kluge als Restaurantleiter. Dabei hatte ihn der moderne Schuppen zu Beginn eigentlich eher abgeschreckt.
Wir waren mit der Arbeit fertig im Humpelmeier. Das war im Dezember 71. Ja, da ist ein Lokal in Schwabing drunten, ein französisches Lokal, das könnte uns Konkurrenz machen und so weiter. Nebel geringt hat es und so weiter. Haben uns ins Auto nicht geguckt und sind wir runtergefahren. Sind wir da unten gestanden, haben bei die Fenster reingeschaut. Ich sag, was? Das soll ein Lokal sein, das ist ja nur Beton und Teppich und Ziegel. Man hat ja nicht viel gesehen, weil die Fenster ja getönt sind. Und rein haben wir uns nicht traut. Dann habe ich gesagt, und da soll man arbeiten können. Nein, da bringe ich mir keine Zimtviertel rein. Ich habe es halt dann als Schuppen deklassiert. Aber dann kamen die bösen Zungen der Münchner Presse. Ein halbes Jahr länger gehen wir denen nicht da drunten.
Ich habe eben zu meinem Eichbar gesagt, wir werden sehen, das wird das Mekka der deutschen Kochgeschichte, das Tantris. Ja.
Zu Besuch bei einem lebenden Denkmal. Lebend und sehr lebendig.
Das geht so schwer aus.
Gerade wuchtet Professor Eckhard Witzigmann, Jahrgang 1941, ein 12 Kilo schweres Buch aus der untersten Reihe des Regals. Die Étude historique de la cuisine française.
Das hat er mir mitgebracht aus dem dritten Stern. Hier schreibt er rein, schau her. Mon ami Eckhard Witzigmann, avec toute ma sympathie, der 6. November 1979, Paul Bocuse.
Bocuse, Häberlin und die Brüder Troyes-Gros. Die Liste der Meister, bei denen der spätere Jahrhundertkoch sein Handwerk erlernte, liest sich wie ein Who is Who der Kochkunst, genau wie die Liste derer, die später in seiner eigenen Küche standen. Winkler und Lafer, Wohlfahrt, Ederer, Schubeck, Haas. Die Namen finden sich auch in den Regalen wieder, in Witzigmanns gigantischer Kochbuchsammlung.
Nikolai, wie viel haben wir?
5.700.
5.500, damit wir nicht lügen. Da habe ich es, brauchen Sie nicht aufräumen, ja.
Was offiziell unter dem schnöden Namen Büro Witzigmann läuft, ist in Wirklichkeit eine geräumige Altbauwohnung im Münchner Stadtteil Lehel, geschmackvoll eingerichtet im entspannt französischen Stil. Ein Schreibtisch, zahlreiche Regale, auf denen scheinbar achtlos Pokale herumstehen, einige gut platzierte Bilder an den Wänden.
Das ist Parkplatz 1, das ist die Oberste Lille, ja, da oben sind wir Fußballmannschaft, Aubergine, ja, nicht da, der Witzigmann, Skifahren.
Beim Anblick des großen Esstischs wird klar, warum es so lange gedauert hat, hier einen Termin zu bekommen. Irgendetwas mal so nebenbei zu machen, das ist nichts für Eckart Witzigmann. Sogar auf dieses Gespräch hat er sich akribisch vorbereitet. Stapel von Büchern und Ordnern liegen bereit, dazu mehrere Seiten handgeschriebener Notizen. Sie erzählen von der Geschichte des Tantris und vom bewegten Leben seines ersten Küchenchefs, der eigentlich gar kein Koch werden sollte.
Mein Papa hat eine sehr gut gehende Schneiderei, ja, der war die bekannte Witzigmann-Skikeilhose, ja. Und eigentlich war eigentlich angedacht, dass ich nach der Handelsschule dann eben da mich doch schon ein bisschen mit einbringe.
Doch den Sohn zieht es in die Küche. Er beginnt eine Ausbildung im vornehmen Straubinger im heimatlichen Bad Gastein und gerät dort, ein Riesenglück, sagt er heute, an einen exzellenten Lehrmeister.
Und dann hat er mich vermittelt nach Bad Reichenhall in das Axelmannstein.
Es folgen Davos und Bonner Petersberg, Stockholm, London, Brüssel und. Ein Koch, der bei den Großen lernen will, kommt ganz schön rum. Dazwischen geht es nochmal zurück nach Österreich zum Militär.
Ich habe mich als Schreiberling gemeldet, weil man dachte, in die Küche gehe ich nicht. Ja. Dann haben wir einen Rapport gehabt, ja, und dann meinte der, sagen wir, ja, Ratzkepp. Der Witzigmann, eigentlich müsste sie sich zum Rapport stellen, aber ich tue sie strafversetzen in die Küche, da lernen sie noch was. Ja, und ich sage, jawohl, Herr Major. Nein, ich muss sagen, wir waren da so 3, 4, 5 Salzburger Köche, die im österreichischen Hof gelernt haben, im Goldenen Hirschen gelernt haben, ja, die auch am Schiff gewesen sind. Da haben wir einen riesen Spaß gehabt, haben super gekocht.
Tu Felix Austria. Sogar bei der Militärverpflegung haben die glücklichen Österreicher uns kulinarisch was voraus. Nur Frankreich, das ist zu jener Zeit natürlich noch mal ganz was anderes.
Das ist jetzt der Monsieur Paul, ja, und das ist der Jean-Pierre. Ja, da sieht man schon hier.
Witzigmann hat das Ringbuch aufgeschlagen. Seitenweise handgeschriebene Rezepte auf kariertem Papier. Le Homard Prince Vladimir, La Poularde Gratinée de l'Auberge. Die Überschriften sind mit Schablone gezeichnet und sorgfältig unterstrichen. Dazu Fotos aus Zeitschriften ausgeschnitten, die Häuser und Chefs, für die er gearbeitet hat. Paul Bocuse mit verschränkten Armen vor der Belegschaft, die Kochmütze wie eine Königskrone auf dem Haupt. Und die Brüder Paul und Jean-Pierre Häberlin in der Auberge de Lille, Witzigmanns erste Station in Frankreich.
Da wurde dann abgeholt von der Frau Häberlin, Madame Marie. Das war alles so familiär und es war alles so ruhig und es war alles so nett und es, wir haben gekocht wie die Weltmeister und ich habe da Trüffel und Langusten in solchen rauen Mengen gesehen, ja, das war gar nicht vorstellbar, ja.
Jahre später, Witzigmann arbeitet mittlerweile in den USA, wird Paul Häberlin für die entscheidende Wende in seinem Leben sorgen. Der Münchner Bauunternehmer Fritz Eichbauer und seine Frau Sigrid Ursula, Stammgäste der Häberlins, sind gerade dabei, ihre einigermaßen wahnwitzige Idee von einem großen Gourmet-Restaurant in Schwabing in die Tat umzusetzen. Weiß Monsieur Häberlin vielleicht einen geeigneten Küchenchef?
Ja, wenn Sie so ein Restaurant machen wollen, so wie wir, da gibt's nur einen, da kenne ich nur einen, das ist der Eckart.
So schilderte es Fritz Eichbauer 2010 in einer Rede, die Pietro Petronilli mit dem Kassettenrekorder aufnahm. Der Italiener aus der Nähe von Verona findet auch nach der Pensionierung nur lobende Worte für seinen Arbeitgeber.
Wie ich gekommen bin als Kommi, konnte ich mir bei den Schuhmacher in der Nähe Schuhe abholen, Socken, Kleider, was damals vom Haus gegeben Wo ich meinen ersten Tag in dieses Haus reingekommen bin, durfte ich meine Uhr stempeln. Also ich habe mir gedacht, wo bin ich hier im Himmel? 74, gestempelt.
Für Familie Witzigmann hingegen, die in den USA ein eigenes Haus mit großem Garten bewohnt, ist der Wechsel zumindest in privater Hinsicht zunächst eine Verschlechterung.
Meine Frau wollte nicht drüber gehen. Nicht? Die Veronik war dazu mal 7 Monate alt, dann haben wir einen weißen Schäferhund gehabt, der war genauso 7 Monate jung. Ja. Und eigentlich, ja, ich war mir auch nicht so sicher. Dann habe ich gesagt, okay, ich fliege jetzt mal rüber und schaue mir es an.
Was er vorfindet, ist ein eingeschossiger Rohbau im schrägen Stil der 70er Jahre. Die Küche ist wie in den topmodernen Mövenpick-Restaurants unterteilt in verschiedene Bereiche. Nochmal Fritz Eichbauer.
Und Mövenpick kochte damals alles in Zeile. Also sprich, der eine legte das Fleisch drauf, dann lief das Band weiter, der nächste das Gemüse, der dritte die Beilagen etc. Und oben drüber eine Beschreibung, so und so wie Salz und wie Majoran und das und das und das. Und ja, so kochte man.
Und dann hat er gesagt, nee, also ich brauche einen Herd, wo ich das alles überblicken kann und nicht da eine Mauer zwischendurch. Und dann zuerst, es geht nicht. Dann hat er gesagt, es ist kein Problem. Ich habe meinen Rückflug und habe meinen Job, wunderbar. Dann ist es doch gegangen. Ja, dann habe ich unterschrieben.
Im ersten Jahr sieht es nicht so aus, als käme das teure Edelrestaurant gut an bei den Münchnern. Bevor die Kritiker das Tantris hochschreiben, kommt hier nur einer, zuverlässig jeden Tag zum Essen. Fritz Eichbauer, der Eigentümer.
Es war ja gut so, dass jemand im Restaurant gesessen ist, ja, und Sie müssen sich mal vorstellen, der war ja Wüste da unten. Ja. Unten war der Güterbahnhof von Schwabing. Ja, der war ja rundherum, war ja nur, da hinten waren dann die Schrebergärten. Ja, da bin ich mit dem Hund spazieren gegangen. Dann hat der Herr Eichbauer eben dieses protzige, stolze, ja, der Tantris da hingepflastert. Ja. Aber du hast ja alles gehabt. Du hast einen Parkplatz gehabt. Ja, du konntest hinfahren.
Wie ich reingekommen bin, 74, im Dezember, da wurde tranchiert, flambiert, da wurde Hummer aus dem Becken geholt, Filet aus dem Grill geholt und mussten alles filetieren an Tisch. Also wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, es geht nur weiter wie in der Schule.
Auf den ersten Blick scheint sich im Tantris wenig verändert zu haben, seit Herr Petronilli hier seine zweite Lehrzeit antrat. Betonwände, kultige Stehlampen, schräge Decken, belegt mit orange-rotem Teppich. Der Gastraum zieht sich in mehreren Ebenen nach oben, wie ein kleiner Zirkus, durch den das Personal Teller, Gläser und Flaschen balanciert.
Doch natürlich wurde im Laufe der Zeit manches angepasst. So ist etwa der riesige Holzkohlegrill verschwunden, auf dem einst mitten im Gastraum die Rinderfilets und Lammkoteletts brutzelten. Fleisch und Fisch vom Grill, das war in den Anfangszeiten des Tantris der Renner. An das getrüffelte Kalbsbries aus Witzigmanns Küche, seine Hechtklößchen, den Coq-au-vin, wagten sich nur wenige.
Und dann kam er vor Wut in Brand und hat gesagt, ja, wir essen nur vom Grill und mein Zeug geht hinten kaputt. Okay.
An ausgefallene französische Gerichte müssen sich die Münchner erst gewöhnen. Immer wieder gibt es Beschwerden. Die Portionen seien zu klein, der Fisch noch roh. Beteuerungen, genau so gehöre es laut Küchenchef, helfen da auch nicht weiter.
Ja, bringen Sie mir halt den Herrn Winkler oder den Herrn Witzigmann. Gell? Ja, die wollten aber nicht raus. Was kommst denn schon wieder, hat er gesagt. Was ist denn schon wieder? Was wollen Sie denn? Warum meckert er denn schon wieder? Gell? Ja, du brauchst dich nicht raus.
Man hat schließlich genug anderes zu tun. Allein schon die Beschaffung der Zutaten. Foie gras etwa, die berühmte Gänsestopfleber, ohne die französische Edelküche nicht auskommt, ist hierzulande mit gutem Grund, sagen Tierschützer, schlichtweg nicht zu kriegen.
Ja, darf in Deutschland nicht verkauft werden. Wir haben es bekommen. Über Umwege, über Heberlin. Der Franz Keller in Oberbergen ist zum Heberlin rübergefahren, hat die Gänseleber geholt und hat es dann rübergebracht nach Deutschland, hat Expressgut hierher geschickt. Am Abend haben wir alle gewartet, dass die Gänseleber war auf der Karte gestanden, die Gänseleber kam und der Witzigmann hat natürlich gestrahlt bis hinter weiß Gott wo, weil er was bieten konnte.
Wir haben dann gehabt den Metzger Gunninger, haben wir dann gehabt. Und dann habe ich halt nach Bries verlangt oder nach Kalbskopf oder nach Hirn, Zunge und so weiter. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Die haben den ganzen Kopf weggeschmissen. Ja. Und dann bin ich aber dann selbst hinausgefahren, jeden Tag in der Früh, ja, und habe mir dann selbst mein ganzes Gemüse selbst zusammengesucht und gekauft. Alles am Großmarkt, ja. Und habe das Ganze dann eben ergänzt am Viktualienmarkt, ja. Und da haben sie ja schon immer gesagt, jetzt kommt der Gespinnerte.
Weil?
Ja, weil immer ein bisschen anspruchsvoll war, ja. Es kommt der Gespinnerte.
Ja, die Geschichte von den Schalotten, das kennt ihr ja.
Zu Besuch bei Barbara Siebeck, der Witwe des berühmten Gastronomiekritikers Wolfram Siebeck. Bevor die beiden Ende der 80er Jahre in die Burg an der französischen Grenze zogen, wo Frau Siebeck noch heute wohnt, lebte das Paar zusammen mit Barbaras drei Söhnen aus erster Ehe am Ammersee.
Siebeck, der sich in seinen Glossen nicht nur über das Essen anderer ausließ, sondern auch selbst gerne kochte, kaufte oft auf dem Münchner Viktualienmarkt ein. Allerdings war da nicht alles zu bekommen, was ihm notwendig schien für die gute, sprich französische Küche.
Er ging zum Viktualienmarkt und sagte, er braucht Schalotten. Und die guckten ihn an und sagten, Schalotten, hier sind Zwiebeln, solche Zwiebeln, solche. Sagt er, nein, ich brauche wirklich nur die. Erklärte das und kein Piep gehört jemals von Schalotten. Und einen Monat später hatten die alle Schalotten. Sprach sich rum, der will Schalotten, der kennt sich aus, wo gibt's die?
In Sachen frischer Meeresfisch, Jakobsmuscheln und Presshuhn hingegen ist weiterhin nichts in Sicht. So gründet Witzigmann 1975 zusammen mit den Kollegen Otto Koch und Hans-Peter Wodarz, die in München zwei weitere Edelrestaurants eröffnet haben, eine Fahrgemeinschaft, um die Ware direkt vom Rangy, dem Pariser Großmarkt, zu holen.
Ja, und dann hat der Herr Wolf, hieß der, diese geniale Idee gehabt. Der fuhr nach Paris, morgens auf den großen Markt, säckelte alles ein und abends war der vor den Restaurants. Was brauchst du Austern? Ja, was brauchst du Hummer? Ja, was brauchst du Lachs? Was brauchst du? Dann kam noch die Gemüse dazu und schon hatten wir was da.
Das kannst du wieder mitnehmen, das kannst du da lassen, das nimmst du wieder mit und da machen wir einen anderen Preis. Und der hat jetzt geschachert worden da hinten.
Hat nur einen Nachteil gehabt, dass halt alle fast immer dieselben Produkte gehabt haben. Ja? Aber gut, da muss man sich halt dann mit seiner eigenen Fantasie und Kreativität ein bisschen absondern. Ja? Das ist ja dann gelungen.
Und wie? 1973 bekommt das Tantris den ersten Michelin-Stern, 1974 den zweiten. Der dritte folgt 1981 unter Witzigmanns Nachfolger Heinz Winkler.
Wer in der Mittagszeit für Radioaufnahmen durchs Tantris geistert, ist eindeutig ein Störfaktor. Anmerken aber lässt sich das hier niemand. Im Gegenteil. Sogar der Küchenchef Hans Haas grüßt freundlich durch den Pass, die breite Luke zur Küche.
Ja, man muss sagen, das stimmt.
Dem Tantris ist es nicht nur über all die Jahre gelungen, das hohe Niveau seiner Küche zu halten. Es blieb ganz offenkundig auch seinem Motto treu, jeder, der kommt, soll sich hier rundum wohlfühlen. Egal, ob Normalmensch oder Promi.
Professor Kaiser, der berühmte Kritiker an der Oper, der kam immer mit dem Fahrrad. Er hat dann sein Fahrrad da geparkt, ist reingekommen, hat seine Brille nach oben gesetzt, hat gesagt, und was soll ich essen heute, Pietro? Ja, und dann haben wir gesagt, er soll das essen und das essen und das. Ja, und Frau Bosch, was soll ich trinken? Ja, dann hat sie ihm Wein dazu gegeben und er hat immer seinen Buch dabei gehabt und etwas zu lesen. Das Buch hat immer quer so gelesen, haha, gelacht, haha, der hat immer kritisieren, gestrichen und dann ist kurz eingenickt und dann bin ich dabei gekommen und habe gesagt, Professor Kaiser, Ihre Soufflés da. Tatsächlich, ha.
Wer weiter weg wohnt, kommt mit dem Auto und fährt auch wieder damit heim. Alkoholkontrollen muss man in Bayern der 70er Jahre kaum befürchten.
Darf man heute ja sagen, aber man ist aus dem Restaurant. Keiner hat gesagt, wollt ihr nicht hier irgendwo übernachten, sondern man ging, zack, fuhr gut. Siebeck wirkte nie betrunken. Manche können das irgendwie.
Und alle finden es irgendwie auch in Ordnung, dass kräftig geraucht wird im Sterne-Restaurant.
Das ist ja der Hammer gewesen. Ich meine, Wolf haben ja auch eine Zeit lang geraucht, bei dem ja, dass wir die Zigarette nicht auf dem Teller ausgemacht haben, das ist ein Wunder. Dann musst du den Wein probieren, du musst riechen, ob er Korken hat und hast gerade gepafft. Wie passt denn das zusammen? Und dann war es ja auch so, nach dem zweiten Gang hast du eine Zigarette geraucht, hast ja keinen Hunger mehr gehabt.
Mit dem Jahr 1978 endet die erste Ära des Tantris. Eckhard Witzigmann erfüllt sich mit seiner Aubergine den Traum vom eigenen Lokal.
Ich meine, das Tantris war ja damals nicht so die Erholung. Ja? Also man, wir haben ja dann schon an die 120, 140 Essen teilweise gemacht. Ja? Dann. Aber à la carte, ja. Alles à la minute, ja. Alles gebraten, der Fasan frisch gebraten, das. Und dann irgendwo habe ich halt dann den Drang gehabt, mich selbstständig zu machen, was Kleineres zu machen, mehr individueller zu kochen und nicht jetzt sozusagen in dieser Weitläufigkeit, wie das Tantris gewesen ist. Ja. Ich meine, ich habe den Tantris auch nie Runden gemacht oder habe die Gäste begrüßt. Ja. Bei Siebeck bin ich mal hingegangen oder sonst irgendwo, aber eigentlich nie gemacht. Ja. Also,
da haben sie nur sozusagen in der Hölle. In der Hölle
gearbeitet. In der Hölle gebrutzelt. Nein, eigentlich so schlimm war es auch nicht, aber man hat ja gar keine Zeit gehabt, ja. Und ein paar meinte, sie machen es einfach, ich sage, ich mache es gar nicht einfach. Der Winkler ist ein sehr ehrgeiziger, talentierter, ja, wirklich fleißiger junger Mann und der schafft das. Ja, und so war es auch. Hat dann 3 Jahre später den 3. Stern erkocht, ja, und dann ist er auch raus in sein Schloss, ja.
Und Sie hatten Ihr Schloss.
Mein bescheidenes, kleines Restaurant eigentlich, ja. Also es war zu klein. Das Aubergine war zu klein, es war zu viel Personal, es war überperfekt, aber es war halt Aubergine. Es war schon gut. Es war schon einzigartig. Gibt's nicht mehr. Nimmer wieder. Es tut mir oft leid, dass es nicht mehr gibt.
Und damit ist er nicht allein. Doch mit einer Wiedereröffnung der Aubergine ist, zumindest im Moment, wohl kaum zu rechnen. So heißt es also, anderweitig weiter üben in Sachen guter Geschmack. Gelegenheit dazu findet sich in jeder Küche.
Gute Spiegelei. Was braucht man? Erstmal brauchen wir eine gute Landbutter. Da brauchen wir ein frisches Ei. Ja? Und dann müssen wir das Ei reinschlagen, ja. Ich zum Beispiel habe es gern mit einem Randl, ja, ich persönlich, ja. Und dann nur das Eiweiß leicht mit Salz bestreuen, ja.
Der Begriff Tantris kommt aus dem Indischen. Er bedeutet Suche nach der Vollkommenheit. So gesehen ist Eckhard Witzigmann dem Tantris eigentlich immer treu geblieben.
Wenn man es ganz gescheit machen will oder raffiniert, dann tue ich nur das Eiweiß rein in die Pfanne. Muss natürlich den Durchmesser genau entgegenkommen und gibt den Dotter roh drauf und lassen nur erwärmen. Und ein bisschen Fleur de Sel. Hauch Pfeffer.
Schlemmen in den 70ern, Teil 2. Das Tantris. Sie hörten eine Sendung von und mit Carola Zinner. Außerdem sprachen Andreas Wimberger und Jerzy May. Ton und Technik Susanne Herzig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
Nachricht 8. Dienstag, 6. November, 10.12 Uhr.
Ja, Frau Zinner, grüße Gott. Hier spricht nochmals Eckhard Witzigmann. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht und bin ein bisschen am Zweifeln, ob das Interview so in Ordnung war oder ob man da nochmal nachhaken sollte. Dankeschön, einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Sie können mich auch gerne zurückrufen. Danke.